Nach längerer Pause, von mir aus im Titusbrief, knüpfe ich da direkt an die letzte Predigt an, wo es in den ersten 8 Versen in Kapitel 2 darum ging, wie Männer und Frauen, egal ob jetzt jung oder alt, so leben können und auch sollen, wie es der gesunden Lehre des Evangeliums entspricht. Oder anders gesagt, wie man mit seinem Leben das sichtbar macht, was Gott in einem getan hat. Wer von euch will denn zur Ehre Gottes leben? Okay, ein bisschen verhalten. Also dann ist es vielleicht gut, für die, die es vielleicht noch nicht wollen, da ihr wisst, warum es gut ist, aber auch für die, die sich jetzt bisschen schneller gemeldet haben, ist der Text heute gut für euch, weil er beschreibt nicht nur, was ein gottgefälliges Leben ist, sondern er beschreibt auch, wie schwache Sünder wie wir denn überhaupt so leben können. Ja? Wie können wir als schwache Menschen ein gottgefälliges Leben führen, sagt der Text nämlich auch. Ja, der erste Teil hier mit den Männern und Frauen, den wir schon gehabt haben und jetzt auch noch dann im dritten Teil, ja, geht es um Sklaven, das beschreibt so dieses Was. Was ist ein gottgefälliges Leben? Und dann kommt aber auch gleich die Erklärung und das alles in eine Predigt zu packen, wäre einfach ein bisschen viel gewesen, deswegen so aufgeteilt. Aber diese Erklärung dürfen wir nicht losgelöst sehen, ja, die kommt gleich, wie können wir denn überhaupt so leben, wie es Gott gefällt. Deswegen meine Überschrift über die Verse 9 bis 15 in Titus 2 heißt Christus als Motivation für ein gottgefälliges Leben. Christus als Motivation für ein gottgefälliges Leben. Und ich habe diese Verse in 4 Punkte unterteilt, nämlich zuerst, was ist ein gottgefälliges Leben? Ja, da haben wir Vers 9 und 10 als Beispiel beim Arbeitgeber. Wie sieht ein gottgefälliges Leben aus? Als ein Beispiel. Dann der zweite Punkt ist, warum soll man überhaupt gottgefällig leben? Die Antwort, weil Gottes Gnade kam. Das sind die Verse 11 und 12. Drittens, wie kann man gottgefällig leben? Nämlich auf Christus schauen, Vers 13. Und wozu soll man gottesfürchtig leben? Nämlich um Gott zu verherrlichen, die letzten beiden Verse. Also, was ist ein gottesfürchtiges Leben? Warum soll man gottesfürchtig leben? Wie kann man gottesfürchtig leben? Und wozu soll man gottesfürchtig leben? Schauen wir uns gleich diesen ersten Punkt an. Was ist denn ein gottesfürchtiges Leben? Und hier ein Beispiel eben beim Arbeitgeber. Ja? Ich lese uns nochmal Vers oder ich lese uns erstmal den ganzen Text und dann haben wir gleich die ersten zwei Verse auch auf dem Schirm. Die Sklaven ermahne, ihren eigenen Herren sich in allem unterzuordnen, sich wohlgefällig zu machen, nicht zu widersprechen, nichts zu unterschlagen, sondern allen gute Treue zu erweisen, damit sie die Lehre unseres Rettergottes in allem zieren. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck. Niemand soll dich verachten. Der Text startet also mit einer Ermahnung an die Sklaven, ja, einer Ermutigung an die Sklaven, die ihren Herren in allem unterzuordnen. Wir hatten in den ersten 8 Versen von Männern und Frauen, wie sie vorbildhaft leben sollen, sodass Gottes Wort nicht verlästert wird. Ja, wenn sie jetzt auf einmal zum Glauben gekommen sind, sagen, sie sind neuer Mensch geworden in Jesus Christus, dann sollte es sichtbar sein. Und hier haben wir konkrete Beispiele für Frauen gehabt, konkrete Beispiele für Männer. Einfach, dass, weil Gottes Name so viel gelästert wird, weil sich Leute mit Gottes Namen rühmen. Die nennen sich Christen, aber sind es nicht und haben letztlich auch keine Ahnung davon. Ja, wir hatten da schon eine Gruppe, bei denen es ganz stark ist, die hatten wir auch schon im Titusbrief angeguckt, und zwar im ersten Kapitel, die Verse 10 bis 16, wo es um Irrlehrer geht. Ja, nicht nur die sich halt fälschlicherweise Christen nennen, obwohl sie es gar nicht sind, sondern die sich fälschlicherweise Christen nennen und noch ganz bewusst was anderes auch verkündigen. Ja, was schon mit Jesus zu tun hat, aber nur so zu 95% und so ein paar Prozent ist halt eben auch noch falsche Dinge dabei, die dann vom wahren Evangelium ablenken. Und somit auch vom wahren Jesus. Und deswegen wird Gottes Name viel gelästert, wegen solchen Leuten, die dann sagen, ja, mir geht es um Jesus, aber effektiv geht es ihnen halt nur um ihren Bauch, heißt da. Also ich sag mal, um ihr eigenes Wohlbefinden, ja, dass sie groß rauskommen, dass sie irgendwelche Vorteile haben oder Geld oder was auch immer. Aber in der wahren Gemeinde soll das nicht so sein. Egal, ob man jetzt jung ist oder alt, Frau, Mann, ganz egal. Und jetzt wird die dritte Gruppe hier noch angesprochen, nämlich die Sklaven. Hier geht es jetzt nicht um das Geschlecht oder ums Alter, sondern um eine gewisse Gesellschaftsschicht, ja, die damals sehr groß war. Ja, teilweise 50% der Gesellschaft, manchmal sogar mehr. Ja, in Rom hatten sie mal überlegt, also hier Titus war ja auf Kreta, aber ja, gleiche Zeit, ähnliche Situation. In Rom hatten sie mal überlegt, ob sie die Sklaven, ob sie die besonders irgendwie mit einer Kleidung oder so kennzeichnen sollen. Ja, weil es einfach so viele gab und man wusste nie, hey, hat man es hier mit einem hochgeborenen, was weiß ich was, Adligen oder so zu tun oder mit einem Sklaven. Ja, weil die hatten ja teilweise auch echt hohe Positionen, die Sklaven. Und dann haben sich eigentlich der römische Senat dagegen entschieden, weil sie gesagt haben, nee, dann würden die auf einmal merken, wie viel sie sind. Die sind nämlich, also die Sklaven waren da in der Mehrheit und würden einen Aufstand proben. Ja, also es gab wirklich viele, das war eine große Gesellschaftsschicht. Sklaven, die einfach ihrem Herrn gehörten, mit denen er machen und lassen konnte, was er wollte. Einfach, weil er sie auf dem Sklavenmarkt gekauft hatte oder halt sie sogar schon bei ihm dann im Haus geboren waren. Als, ja, eben von Sklaven eben dann auch die Kinder. Wie es diesen Sklaven erging, das hing total von dem Herrn ab. Aber man muss sagen, den meisten ging es zu dieser Zeit, ich sag mal, okay. Ja, wenn man jetzt hier von Sklaven liest, darf man nicht gleich an die Sklaven aus dem 18. Jahrhundert denken, die irgendwo an Schiffen angekettet sind und rudern mussten oder dann irgendwo in Afrika verschleppt wurden oder so. Das konnte damals auch passieren, definitiv, aber in der Regel war es nicht so. Ja? Die hatten teilweise ein relativ gutes Leben. Ja? Ich sage relativ aus einer Sicht des Sklaven, vor allem wenn wir an Sklaven so aus dem 18. Jahrhundert denken, dann ging es vielen im Vergleich dazu damals gut. Und trotzdem, es waren Sklaven, es waren Leibeigene, ja, ohne Rechte, ohne Freiheit. Also ich will es auf jeden Fall jetzt nicht schönreden. Aber jetzt waren solche Sklaven auf einmal auch Christen geworden. Sie waren jetzt Erlöste, sie waren Befreite, sie waren frei in Christus. Sie haben auf einmal was von Freiheit gehört. Jetzt die Frage, wie sollten sie jetzt leben? Können sie jetzt einfach sagen zu dem Herrn, du, ich bin jetzt ein Sklave Jesu geworden, ich bin nicht mehr deiner, ich gehe jetzt. Und eigentlich aus der ganzen Bibel, aber auch hier im Titusbrief sehen wir, nee, die irdischen Autoritäten, die bleiben trotzdem, egal ob ich jetzt Christ bin oder nicht, die irdischen Autoritäten, die ändern sich dadurch erstmal nicht. Ja, das ist eine Sache, die Gottes Wort hier anspricht. Aber was hat es jetzt mit uns zu tun? Ich gehe mal von aus, ihr seid keine Sklaven. Auch die Kinder, wenn sie vielleicht mal die Spülmaschine ausräumen müssen, sind wirklich keine Sklaven. Ist nicht ganz so schlimm. Was hat es jetzt mit uns zu tun? Als Arbeitnehmer können wir definitiv hier Prinzipien ableiten für unseren Arbeitsplatz. Ja, weil erstmal geht es hier um, ja, einfach sagen wir mal um Arbeitskräfte, was ja die Sklaven waren. Und man kann sicherlich nicht alles eins zu eins übertragen, aber für unsere heutige Situation ist der Arbeitnehmer definitiv, ja, das, wo man am meisten Prinzipien auch dafür ableiten kann und was dem Ganzen eben am meisten entspricht, auch wenn wir in vielem definitiv eine viel, viel bessere Situation haben. Klar, jetzt haben wir nicht nur Arbeitnehmer unter uns, ja, sondern der eine oder andere ist vielleicht auch selbstständig oder Chef oder was auch immer. Selbstständig und Chef, in dem Fall wäre jetzt das Gleiche. Aber ihr wisst, was ich meine. Aber die meisten sind eben doch Arbeitnehmer und man kann, ja, da jetzt viel für uns auch sehen, was das für uns jetzt bedeutet. Wie soll ein gottgefälliges Leben am Arbeitsplatz aussehen? Oder auch generell, wenn ich eben unter einer Autorität stehe. Wie soll das sein? Und da kann es sogar dann Schüler in der Schule meinen. Ja, wenn ich eben unter einer Autorität stehe, etwas, was über mir eingesetzt ist. Und hier geht es schon mal los. Man soll sich den eigenen Herren in allem unterordnen. In allem unterordnen. Das ist mal der erste Punkt. Jetzt hat es natürlich immer eine Grenze erreicht, wo es gegen Gottes Ordnung geht. Ja, können wir zum Beispiel Apostelgeschichte 5, Vers 29 nachlesen, wo es heißt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ja, das wissen wir. Und da hat es definitiv immer eine Grenze erreicht. Aber man darf jetzt auch nicht zu schnell irgendwie diesen Vers rauszücken, weil es heißt erstmal trotzdem, man soll sich in allem unterordnen. Ja, einfach dann in dem Fall dem Arbeitgeber oder der übergeordneten Autorität soll man sich unterordnen. Vielleicht ist es einem Sklaven einfacher gefallen, der es vielleicht auch schon sein ganzes Leben lang gemacht hat oder der halt einfach, ja, der sowieso keine andere Chance hatte und einfach nur stur dem Willen seines Herrn ausgeführt hat. Und wenn du vielleicht in einer höheren Position steckst, wo ist es vielleicht, ja, wo du vielleicht zwar immer noch irgendeinen Chef über dir hast, aber ja, vielleicht trotzdem auch sehr viel dann wiederum selber das Sagen hast, ist es vielleicht gar nicht ganz so einfach, was das jetzt bedeutet. Oder wenn du zwei Chefs hast und die widersprechen sich, ja, was heißt jetzt, sich unterzuordnen oder zu gehorchen? Ja, es gibt hier definitiv Sachen, wo es jetzt nicht ganz so einfach ist, ja, dieses Prinzip anzuwenden. Aber trotzdem, ich sag mal, das Hauptprinzip ist erstmal ganz klar und im Normalfall auch erstmal ganz einfach zu verstehen, was das für meine Situation heißt. Ja, vielleicht nicht einfach umzusetzen, aber auf jeden Fall in den meisten Fällen einfach zu verstehen. Ordne dich unter und sei kein Rebell. Das ehrt Gott. Ja, auch wenn du für einer bekannt bist, der von Freiheit redet, sei kein Rebell. Ja? Rede von der richtigen Freiheit, von der Freiheit in Christus. Nicht, ich bin jetzt von allem frei, von jeglicher menschlichen Autorität. Nein, ich bin frei von der Sünde. Ja? Rede von der richtigen Freiheit. Sei als so einer bekannt und nicht einer, der von Freiheit in Jesus redet und dann meint jeder, eben, okay, das heißt immer Aufstand zu machen. Also sich in allem unterzuordnen. Weiter geht es dann auch, sich wohlgefällig zu machen. Okay, also auch Sklaven sollten nicht einfach nur stur jetzt irgendwie Hauptsache den Willen des Herrn ausführen. Ja, ich sag mal so, stur nach Protokoll das Ganze, ja, nicht mehr und aber auch nicht weniger, aber vor allem eben nicht mehr zu machen, ja, sondern einfach nur ganz stupide, nee, sie sollten die Arbeit auch so machen, dass es dem Herrn gefällt. Warum? Man tut das Ganze für Gott. Man soll damit Gott ehren und letztlich tut man es auch für Gott. Wir können mal kurz in Epheser Kapitel 6 im Epheserbrief aufschlagen. Da wird nämlich das gleiche Thema eigentlich angesprochen. Und da heißt es in Epheser 6 in den Versen 5 bis 7, ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern in Einfalt des Herzens. Ja, ich sage mal so ähnlich wie das, was wir jetzt gerade hatten. Ja, sich in allem unterzuordnen. Und jetzt geht es aber weiter. Wie soll man gehorchen? Als dem Christus. Nicht mit Augendienerei als Menschengefälliges, sondern als Sklaven Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut, dient mit Gutwilligkeit als dem Herrn und nicht den Menschen. Ja, die sollten ihrem irdischen Herrn so gehorchen, wie sie dem Herrn Jesus gehorchen. Man tut es letztlich für Gott, weil Gott einen in diese Situation reingesetzt hat. Man dient nicht Menschen, sondern man dient Gott. Das ist Gottes Wille. Und so lasst es auch uns tun, an dem Platz, wo wir sind, es für Gott tun, für ihn als den Herrn. Ob das jetzt am Arbeitsplatz ist oder irgendwo anders. Ich sage mal einfach das, was aktuell meine Aufgabe ist. Das kann in der Schule sein, das kann daheim sein, das kann am Arbeitsplatz sein. Weil Arbeit ist was von Gott eingesetzt ist, wo er uns an einen Platz stellt. Und bewusst auch an einen Platz stellt, um ihn dort zu repräsentieren. Und es tut man unter anderem dadurch, ja, dass man sich wohlgefällig macht. Hier im Epheserbrief haben wir jetzt gerade gehört, okay, nicht in Augendienerei, also ja, nicht irgend so ein Schleimer sein, ja, der Hauptsache irgendwie selber gut dastehen will und immer, ja, und was auch immer. Nein, nicht für die Menschen, sondern es für den Herrn gut machen. Nicht um vor Menschen gut dazustehen, sondern um vor dem Herrn gut dazustehen. Weiter heißt es, nicht zu widersprechen. Also auch nicht irgendwie so gemurmelt, ja, dass es der andere vielleicht noch merkt, aber nicht mitkriegt. Oder auch nicht im Tratsch, wenn vielleicht dann der Chef gerade weg ist. Natürlich, wenn es einen Vorteil zum Beispiel für die Firma hat, kann ich ja gern darauf hinweisen. Ich denke, nee, anders wird es vielleicht besser funktionieren. Heißt ja nicht, dass man deswegen gleich widerspricht, aber dabei halt nicht aufmüpfig sein und meine, du bist ja so, blickst du es gar nicht und ja. Autoritäten nicht zu widersprechen. Am Arbeitsplatz. Das Gleiche, ja, den Kindern auch immer wieder sagen, hey, wenn du was anderes willst, du darfst es sagen. Aber das heißt nicht, dass du einfach gleich widersprichst. Dann kann man fragen, aber nicht einfach widersprechen. Und das Letzte zu den Sklaven hier, sie sollen nichts unterschlagen. Ja, wie viel wird am Arbeitsplatz tatsächlich gestohlen? Ja, ob das vielleicht irgendwo in der Werkstatt das Werkzeug ist oder ob das vielleicht die Arbeitszeit ist, indem man in der Arbeitszeit ja, irgendwelche anderen Dinge macht, die ganze Zeit sich mit den Kollegen unterhält oder nur am Kaffeeautomat steht oder was auch immer, ja, oder seine eigenen Sachen macht, auf Betriebskosten irgendwelche Dinge für sich erledigt. Nein, das darf bei einem Christen nicht sein. Es darf nicht sein. Nichts unterschlagen. Sondern, was heißt es hier positiv? Ja, es soll nichts unterschlagen, sondern allen gute Treue zu erweisen. Ein Christ soll zeigen, dass er treu ist und damit auch wiederum seinen Herrn zieren, der Treueste überhaupt ist. Ja, wir haben in der Bibel haben wir ein paar Beispiele dafür. Ja, viele, ich sag mal, ja, bekannte gläubige Leute aus der Bibel sind ja auch Negativbeispiele dafür. Aber wir haben auch zwei Beispiele in der Bibel, zum Beispiel den Josef und Daniel, die hatten beides. Die hatten niedrige Positionen, wo sie Gott treu waren, dann hat Gott sie aber auch in sehr hohe Positionen gestellt. Ja, von den damaligen Weltreichen waren sie dann tatsächlich immer der zweite Mann hinter dem König. Also sie kannten beides. Und in der Bibel sehen wir, in beidem hat es Gott ihnen geschenkt, dass sie treu sein durften. Und konnten damit auch, ja, Gott repräsentieren. Und den Kollegen und dem König zeigen, warum sie treu sind, nämlich weil sie einen treuen Gott haben. Und da sind sie uns auch ein Beispiel, wenn es hier heißt, man soll allen gute Treue erweisen. Ja? Also heißt ja nicht, man soll alle gute Treue, also meine komplette Treue quasi, sondern man soll allen Herren gute Treue erweisen, allen Herren. Nicht nur den Guten, ja, nicht nur dem Chef, den ich halt mag, sondern allen. Selbst wenn ich wirklich einen schlechten Chef habe oder einen richtigen Sklaventreiber, ja, um mal jetzt in der Sprache des Textes zu bleiben. Bei Josef und Daniel war es auch so. Die haben Götzendienern gedient. Ja? Diese Könige, das waren die größten Götzendiener, die sich sogar noch selbst für Gott gesehen haben. An denen haben sie treu gedient, haben gesagt, nein, wo es gegen Gott ging. Aber in allem anderen haben sie treu gedient und ihren Gott gezeigt. Warum? Schaut mal in den zweiten Teil von Vers 10. Warum das Ganze wieder? Damit sie die Lehre unseres Rettergottes in allem zieren. Durch unser Leben, auch wie wir arbeiten, soll Gott ja geziert werden. Ja, und das ist hier das dritte Mal geschrieben, dass wir so leben sollen, um Gott zu ehren. Ja, das hat es bei den Männern geheißen, ja, in Vers 5, ja, nee, Entschuldigung, erstmal bei den Frauen, Vers 5, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde, dann heißt es bei den Männern in Vers 8, ja, dass man nicht Schlechtes über uns zu sagen hat, ja, und auch so mit Gott verlästert werden würde. Und jetzt hier nochmal Vers 10, damit sie die Lehre unseres Rettergottes in allem zieren. Das heißt, selbst wenn man einfach nur ein Sklave ist, der vielleicht ein paar Euro wert war, kann man Gott zieren. Auch wenn du den schlechtesten Job hast, was du denkst, du kannst Gott damit zieren. Klar, selbst wenn du jetzt gerade arbeitslos bist, kannst du Gott zieren. Aber in der Aufgabe, wo Gott dich gerade reingestellt hat, kannst du ja eine Deko für Gott sein, nennen wir es mal so. Du zierst ihn. Da ist die Art des Dienstes erstmal egal, sondern verherrliche da, wo Gott dich hingestellt hat. Und selbst wenn keiner zusieht, wenn diese Arbeit, die du tust, keiner siehst, oder wenn nicht mal jemand siehst, ob du überhaupt was machst oder nicht. Wenn es auch keiner nachkontrolliert, Gott sieht es und er freut sich über Treue. Jetzt ist es oftmals bei der Arbeit ja nicht so einfach und teilweise auch sicherlich nicht angebracht während der Arbeitszeit, ich sag mal, ja, da jetzt viel vom Evangelium zu sagen. Weil er da so Arbeitszeiten nicht unterschlagen. Und sag mal, Christus aktiv so zu zieren. Aber in der Zeit soll der Lebensstil auch schon davon reden. Und soll das unterstreichen, was man dann bei möglichen Gelegenheiten, in der Pause oder wie auch immer, ja, dann auch sagt. Soll das unterstreichen. Weil auch wenn die Leute die Bibel nicht lesen, sie lesen dich. Der Brief Christi an diese Welt ist die Gemeinde. Also das war das Was. Ja, was ist ein gottesfürchtiges Leben? Ein Beispiel davon. Ja, ein weiteres Beispiel davon. Und jetzt geht der Text dann über, uns zu erklären, okay, warum sollen wir denn gottesfürchtig leben? Das sind die Verse 11 und 12 und die Antwort ist, weil Gottes Gnade erschienen ist und uns dazu unterweist. Ich lese es nochmal vor. Es geht mit denn los. Ja? Also eine Begründung. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Das Argument also, um gottesfürchtig zu leben, ist Jesu Erscheinung. Weil er gekommen ist, ja, weil mein Jesus ist die Gnade Gottes in Person und er ist erschienen. Ganz kurz, aber bevor wir uns das angucken, ja, was quasi das Argument ist, warum wir gottesfürchtig leben sollen, vielleicht noch kurz auf diese knifflige Stelle hier. Das heißt ja, die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Kriegen jetzt alle Menschen das Heil? Oder was meint es hier? Man kann das auch noch in zwei verschiedene Richtungen übersetzen, ja, diese heilbringende Gnade. Entweder ist die Gnade allen Menschen erschienen, ja, dass alle Menschen quasi diese Gnade gesehen haben, so übersetzt zum Beispiel die Luther-Übersetzung, wo es heißt, denn die heilbringende Gnade Gottes ist allen Menschen erschienen. Er würde nicht heißen, dass jeder das Heil bekommt, sondern dass halt jeder, ja, dass es jeder gesehen hat. Auch da die Frage, Römer 2, Vers 14 sagt, dass halt auch nicht jeder davon das mitbekommen hat. Ja, nicht jeder hat diese Offenbarung Gottes speziell bekommen. Manche haben noch nie vom Herrn Jesus gehört. Von dem her die Frage, ob es das wirklich meint. Oder man kann es auch so übersetzen, wie hier die meine Bibel zum Beispiel, die Elberfelder, übersetzt hat. Ja, die Gnade ist heilbringend für alle Menschen. Und da ist jetzt die Frage, ja, was heißt alle Menschen? Ist hier jeder einzelne Mensch gemeint? Und da müssen wir sagen, andere Stellen sagen wiederum, also die Allversöhnung, dass jetzt jeder Mensch nachher gerettet wird, das zeigt die Bibel halt auch nicht. Ja, weil es wird auf jeden Fall auch gesagt, dass andere auf ewig in der Verdammnis sind, in der Hölle. Von dem her passt auch nicht so ganz. Aber jetzt guck mal hier vom ganzen Kontext her, von was hier die Rede ist. Er beginnt davon zu sagen, dass die alten Männer so sein sollen. Die alten Frauen so, die jungen Frauen so, die alten Männer so, die Sklaven so. Und indirekt redet er auch von den Herren. Und jetzt sagt er, weil guck mal, allen Menschen ist die Gnade erschienen. Und sagt somit, guck mal, von, also alle Arten von Menschen, egal, Mann, Frau, hohe Schicht, niedrige Schicht, allen Arten von Menschen ist die Gnade Gottes erschienen. Selbst Sklaven ist sie erschienen, selbst Frauen. Und wenn man sich die damalige Kultur auf Kreta anschaut, dann ist das was Besonderes. Was auch für Sklaven? Wer kümmert sich schon um Sklaven? Ja? Und auch die Frauen hatten eine niedrigere Position. Wer kümmert sich darum? Was? Und Gott hat es wirklich für alle, ja nicht nur für die Wichtigen, auch für mich, armen kleinen Hansel, der hier irgendwo Sklave ist. Ja, für alle. Allen Menschen ist diese Gnade erschienen. Nicht nur den Wichtigen, sondern allen Klassen und Arten von Menschen. Selbst den Herren ist er erschienen. Auch wenn es echt ein böser Herr ist, den du hast. Auch denen ist er erschienen. Und auch von denen werden ein paar umkehren. Also das so zum Einordnen. Was dieses heißt hier, heilbringend allen Menschen. Aber jetzt das eigentliche Argument ist ja, oder die eigentliche Frage ist, warum soll ich denn gottesfürchtig leben? Warum soll ich auf einmal so anders leben, wie es vielleicht davor war? Und die Antwort, Gottes Gnade ist erschienen und Gottes Gnade unterweist uns auch. Also sie ist unser Lehrer, die Gnade Gottes, sie lehrt uns. Die Gnade Gottes soll dich dazu bringen, dass du anders lebst, weil du eben in Christus von Gott Gnade gekriegt hast und Frieden mit ihm hast und das jetzt sich auch bei dir dann im Leben zeigen sollen. Jetzt eine Frage an dich. Was bringt dich dazu, zur Ehre Gottes zu leben? Was motiviert dich dazu? Was treibt dich da an? Was sind tatsächlich die Dinge, wo du dann was änderst? Ist es das, diese Aufforderung, du sollst jetzt zu meiner Ehre leben, du sollst das machen, du sollst das machen? Oder ist es, wie hier der Text sagt, die Gnade Gottes? Und es ist ein Unterschied in der Motivation. Ja, vielleicht nicht in der Art, was gemacht wird, aber wie ich das Ganze mache und aus welcher Motivation und welche Freiheit ich dann da drin auch habe. Und das ist definitiv ein Unterschied. Weil ja, Gott hat uns ein Gesetz gegeben und hat gesagt, was man tun soll und was ihm gefällt. Und dieses Gesetz soll uns ein Lehrer auf Christus sein. Es soll uns zeigen, dass wir dem nicht genügen. Aber jetzt ist er da, unser Herr Jesus. Und wenn man jetzt durch die Bekehrung zu ihm gehört, dann wird man zwar weiter unterwiesen. Ja, also Gottes, sagen wir, Anforderungen sind weiterhin da, nämlich, dass er uns, die er uns dann auch lehrt und zeigt. Aber wie kommen wir dazu, dem jetzt auch zu gehorchen? Wie kommen wir dazu, jetzt wirklich auch zu sagen, ja, ich will so leben, wie es Gott gefällt? Und der Text und ja, letztlich das ganze Evangelium sagt, durch die gleiche Gnade, wie du auch schon zum Glauben gekommen bist. Nicht anders. Es ist nicht, okay, du bist durch Gnade zum Glauben gekommen und ab jetzt gilt's, okay, jetzt sollst du das und du sollst das und das und das und das und das und das und das sollst du nicht mehr. Und jetzt mach mal. So ist es absolut nicht. Sondern die gleiche Gnade, die dich zum Glauben gebracht hat, ist es auch, die dich jetzt weiter unterweist, die dir weiter auch die Motivation gibt, jetzt das, was Gott will, auch zu tun. Die mich sogar dann ja dazu drängt, das zu tun. Weil wenn ich weiterhin mir Jesus Christus anschaue, ja, nicht nur bei der Bekehrung und dann meine, okay, jetzt ist Evangelium quasi, jetzt habe ich das, jetzt brauche ich irgendwie was anderes, kann ich gleich sagen, es gibt nichts anderes. Sondern ich schaue mir das weiterhin an. Und das drängt mich dann dazu. Wenn ich sehe, was uns Herr Jesus für uns getan hat, dann will ich auch das tun, was ihm gefällt. Ja, wenn ich mir seine Gnade anschaue. Und dann ist nicht, okay, du musst jetzt das machen, also mach mal irgendwie. Sondern es ist, schau dir meine Gnade an. Guck dir das an, was ich für dich gemacht habe. Und dann wirst du das andere gern tun und wirst es für mich tun wollen, weil ich dein Herz verändert habe. Und es ist eine komplett andere dann Herangehensweise. Und heißt auch, wenn du vielleicht unter deiner Sünde leidest, weil du es einfach auch selber nicht schaffst, du weißt, was Sünde ist. Weil Gott sagt dir ja auch, was er will und was nicht. Und du weißt es. Dann darfst du auch wissen, du bist nicht auf dich einfach angewiesen im Sinne von, okay, und jetzt ändert es, sondern der in Gnade zu deiner Bekehrung gewirkt hat, der wirkt jetzt auch in Gnade zu deiner Heiligung, zu deiner Veränderung. Ist das nicht tröstlich? Weil er ist erschienen, er ist jetzt da, und zwar in Gnade, um dich da zu verändern, indem er sich immer wieder auch seine Gnade dir zeigt. und immer wieder das Evangelium auch vor Augen hält. Also ein großer Trost. Aber der Text zeigt auch ganz klar, auf eine Bekehrung, da muss Veränderung folgen. Das geht gar nicht anders, ja. Das bedingt sich. Das gehört zusammen. Wenn da keine Veränderung da ist, dann war nie Gottes Gnade da. Weil so sicher wie Gottes Gnade dich bekehrt hat, wird er dich auch weiter unterweisen und dadurch verändern. Das sagt genauso klar hier der Text. Die Bibel, die kennt da keinen Antinomismus, also ja, ein Losgelöstsein von jeglichem Anspruch. Irgendeine Bekehrung und egal wie ich danach lebe, das kennt die Bibel nicht. Nein, die Bekehrung hat immer Auswirkungen auf meine Werke. Und wenn diese Werke dann die Bekehrung nicht widerspiegeln, dann war es eben keine Bekehrung. Genau das wurde ja schon zu den Irrlehrern gesagt in Kapitel 1, Vers 16. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn und sind abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewehrt. Es folgt auf jeden Fall auf eine Bekehrung, weil es auch durch Gottes Gnade gewirkt ist. Jetzt, wie sieht so ein gottesfürchtiges Leben konkret aus? Hier haben wir zwei negative Dinge, die beschrieben werden, und drei positive. Wir sollen zwei Dinge verleugnen, ablegen. Ja, also zwei negative Dinge, zwei, wie soll es nicht sein? Und zwar heißt es hier, die Gottlosigkeit zum Ersten. Letztlich meint es aber nur, dass wir selber Gott sind. Ja, dass wir Gottes Platz einnehmen, dass wir ihn nicht Gott sein lassen wollen in unserem Leben und deswegen gottlos sind. Und das Zweite, was wir verleugnen und ablegen sollen, sind die weltlichen Begierden. Meint jetzt nicht irgendwelche normalen menschlichen Verlangen in dieser Welt, Essen, Trinken und so weiter, sondern eben sündhafte Begierden. Ich mache einfach mal so im Kontext dieses ganzen Abschnitts ein paar Beispiele, ja, was jetzt solche weltlichen Begierden wären, die ich nicht verleugnen will. Zum Beispiel, wenn dann die alten Männer sagen, nein, ich will nicht gesund in der Liebe sein, sondern ich will verbittert nörgeln. Oder wenn die alten Frauen sagen, nein, ich will nicht verleumderisch sein. Ja, also ich will verleumden, ja, ich will böse tratschen. Das gefällt mir einfach, will ich weitermachen. Oder die jungen Frauen sagen, nö, ich will den von Gott mir zugewiesenen Platz der Unterordnung, will ich einfach nicht einnehmen. Oder die jungen Männer, nö, ich will nicht besonnen sein, sondern ich will einfach machen, wonach mir gerade ist. Oder dann die Sklaven und Arbeitnehmer sagen, ich will mir nichts gefallen lassen. Ich lasse mir nichts sagen. Das wäre definitiv das Gegenteil von diesen weltlichen Begierden, die in uns allen drinstecken. Ja? Das ist gar nicht die Sache, oh, das darf nicht bei mir sein. Nein, der Text setzt es voraus, dass das da ist. Die stecken in uns drin. Aber es wird gesagt, durch Jesu Gnade verleugne sie. Verleugne sie. Positiv ausgedrückt werden jetzt hier drei Sachen gesagt, wie wir in dem jetzigen Zeitlauf denn leben sollen. Ja, und zwar gerecht, besonnen, gerecht und gottesfürchtig. Ja, besonnen haben wir ja schon öfters gehabt, so ein wichtiges Schlagwort im Titus. Einfach überlegt, ja, nachdenkend. Nachdenken, wie kann ich jetzt in dieser Situation Gott verherrlichen? Ja, dass das permanent in meinem Denken drin ist und dass ich deswegen besonnen handle und nicht einfach nur ja, irgendwie halt handle, weil dann kommt definitiv nichts Gutes raus, ja, weil nichts Gutes in uns drin steckt, sondern dass ich von dem Denken her handle, wie kann ich, was ehrt jetzt hier Gott, und dann bewusst besonnen auch lebe. Gerecht, ja, nicht nach meinen Maßstäben, sondern nach Gottes Maßstäben. Und auch gottesfürchtig, weil ich eben weiß, Gott, er sieht die Dinge. Und diesem Gott will ich ja aus Gefallen, aus Liebe, ja nicht einfach nur aus Angst, sondern aus Liebe, will ich ihm auch gefallen. Da muss definitiv ein Kontrast zu dem sein, als ich noch nicht unter der Gnade gelebt habe, sagt der Text hier. Das muss sichtbar sein. Okay, jetzt haben wir das, was ist ein gottgefälliges Leben? Ja, nach diesem Beispiel und jetzt auch dem, warum soll ich gottesfürchtig leben? Jetzt stellt der Paulus noch das vor, aber wie geht es jetzt konkret? Wie kann ich Gott gefällig leben? Und er stellt uns in Vers 13 die Wiederkunft Jesu vor Augen und nennt das als ein Wie das funktioniert. Was muss ich da konkret jetzt auch vor Augen haben? Vers 13. Ja, wir sollen gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Wie? Indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Also indem wir Jesus aus dem Himmel erwarten, können wir gottesfürchtig leben. So funktioniert es. Eigentlich ganz einfach. Nicht indem ich mache, ich muss jetzt das und das und das muss ich schaffen und so, nein. Indem ich mir diese Gnade vor Augen stelle, hat es schon in den vorigen Versen geheißen. Jetzt heißt ja, indem ich die Wiederkunft Jesu permanent vor Augen habe. Du kannst in dieser Welt nicht so leben, wie es Gott gefällt, wenn du halt auf diese Welt guckst oder wenn du einfach nur auf dich selber guckst, weil du wirst nirgends was Gutes oder wirst nirgends Hoffnung finden. Ja, das wirst du in dieser Welt nicht finden. Oder spätestens nach kurzer Zeit wird es dich enttäuschen. Aber du wirst auch in dir drin nicht finden, im Sinne von, ja, das schaffen wir irgendwie positiv denken oder so, weil du wirst ziemlich schnell versagen. Wenn man dann auf sich guckt, dann muss man eigentlich ziemlich schnell verzweifeln oder, ja, eigentlich heucheln, wenn man mal ehrlich wäre. So wird es nicht funktionieren. Du musst auf irgendwas schauen, was außerhalb von dir ist, nämlich auf Jesus Christus. Manchmal ist man vielleicht so entmutigt, ja, so zu leben, wie es ihm gefällt, weil man es selber einfach nicht schafft und auch in dieser Welt, da sieht man irgendwie nichts, dass es irgendwie was bringen würde, hat vielleicht keine Hoffnung. Was sagt jetzt der Text? Was soll man dann tun? Wie kann man trotzdem gottesfürchtig leben? Stell dir Jesu Wiederkunft vor Augen. Stell dir das vor, wie er kommt in Macht und Herrlichkeit. Wie der große Herr wiederkommt, um hier alles zu vollenden. Wie sich endlich all das erfüllt, und zwar komplett erfüllt, was er zugesagt hat. Und indem du es mit eigenen Augen dann siehst. Und wo er mit deiner Belohnung für ein gottesfürchtiges Leben kommen wird. Wo er deinen Körper auch verwandeln wird, sodass du nie wieder sündigen wirst. Nie wieder auch irgendwelche Schmerzen und Krankheit und irgendwas haben wirst. Wie all das passieren wird. Und zwar warum? Weil er der große Gott und Retter ist, der das kann, heißt es hier. Ja, indem wir die Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Das ist dieses Gott und Retter, das ist beides vom Griechischen her auf Jesus Christus bezogen. Er ist beides. Er ist Gott, er ist der große Retter, er kann das. Er hat die Macht dazu und auch den Retterwillen dazu. Und er kommt sicher wieder. Und auf das dürfen wir schauen, dürfen darauf unsere Hoffnung richten und somit dann auch verändert leben. Und uns ja darauf freuen. Und sagen, selbst wenn ich das jetzt hier gerade nicht sehe, dass das irgendwas bringt, gottesfürchtig zu leben, oder was sieht sowieso keiner, oder was auch immer, zu wissen, er kommt und dann wird das vollenden. Und es wird seinen Lohn haben. Und es wird ihn verherrlichen. Ich lese uns einfach ja, hier ein paar Verse aus 1. Korinther 15 vor, wo genau das beschrieben wird, diese Situation. 1. Korinther 15, ab Vers 51 heißt es. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen,
Wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es. Und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein. Und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und diese Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht: Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist Tod dein Sieg? Wo ist Tod dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und jetzt die Schlussfolgerung. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Erwartet es, sagt uns der Titusbrief. Erwarte diese Herrlichkeit, die kommen wird. Erwarte sie. Sehne dich danach. Und so kannst du gottesfürchtig leben. Indem du diesen Aufblick hast und weißt, wohin alles steuert. Der letzte Punkt. Aber wozu gottesfürchtig leben? Also, wo geht das Ganze hin? Was ist ein gottesfürchtiges Leben? Es ist zur Ehre Gottes. Vers 14 und 15 heißt es, der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck, niemand soll dich verachten. Vers 14 gibt uns hier nach diesem Beispiel und dem Warum als Motivation und auch dem Wie als Hilfe jetzt den Grund an. Warum will Gott es so haben, dass wir gottesfürchtig leben? Nämlich sagt er will ein Volk haben, das eifrig in guten Werken ist. Das ist Gottes Wille. Ja, nachdem Gott am Anfang der Bibel nach dem Sündenfall der ganzen Menschheit den Stempel so total verdorben aufgedrückt hat, weil eben alle von ihm abgewichen sind und keiner ihn suchte, hat er sich jetzt auf die Suche gemacht, um diese Menschen wieder dazu zu bringen, ihn zu lieben, ihm zu gehorchen, und zwar freiwillig, ja, sein Eigentumsvolk zu sein, das gerne ihm gehört. Jetzt, warum will er das? Zum Lob und Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat. Er will sich durch diese Gnade verherrlichen. Ja, er will, dass das ja, ihn ziert, so wie es bei unserem Leben sein soll, sind auch wir selbst, wenn er uns zu sich zieht, etwas, das ja, ihn ehrt, das seine Gnade groß macht. Und wir können es wiederum auch durch unser Leben, das zusätzlich, ja, durch diese guten Werke, die hier angesprochen sind, dass andere ihn da drin sehen. Dafür hat er seine Gnade, also Jesus Christus, geschickt, um das bei uns zu erreichen. Und in diesem Grund liegt dann auch noch eine weitere Motivation neben der Wiederkunft. Was sollen wir uns noch vor Augen halten? Was ist eine weitere Motivation? Er hat sich selbst für uns gegeben. Ja, das Kreuz. Jesu gibt sich für uns. Ja, für uns abscheuliche Sünder. Stellt euch das mal vor. Und sich selbst. Ja, also der ewige Gott hat sich für uns gegeben. Nicht irgendjemand. Der ewige Gott gibt sich ganz hin. Mehr geht nicht. Er hat alles für uns gegeben, um uns loszukaufen, ja, befreien von der Sünde, nicht irgendeine andere Freiheit auszurufen, uns loszukaufen von der Sünde. In Christus sind wir eine neue Kreatur. Die Sünde herrscht nicht mehr über uns. Wir sind losgekauft davon, befreit, gereinigt. Und deswegen reinigt er dich jetzt auch weiterhin. Das ist die Heiligung. Der Vater hat ihm ein Volk gegeben. Und der Vater hat gesagt, dieses Volk, das wird dich ehren, mein Sohn. Dieses Volk ist eifrig in guten Werken. Und ich gucke danach, dass das auch so sein wird. Und deswegen haben wir unter anderem diesen Brief. Ja, dass Gott es auch dadurch in uns bewirkt. Und wie es dann in Vers 15 heißt, dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck, niemand soll dich verachten. Weil das ist wichtig für ein Kind Gottes. Weil Gott eifert nach seiner Ehre. Und deswegen, zum Schluss, weil er jetzt alles vorbereitet hat, weil er alles für uns schon getan hat und auch jetzt noch in seiner Gnade an uns wirkt, lasst uns gottesfürchtig leben. Egal ob als alter oder als junger Mann, als alte oder als junge Frau, ob es im Beruf ist oder egal wo du stehst, er soll doch verherrlicht werden. Er hat es verdient. Er hat alles für uns gegeben. Wie? Indem wir auf das Kreuz Jesu schauen, wo er alles für uns vollbracht hat, uns diese Gnade angucken und dann auch noch zusätzlich uns die Herrlichkeit vor Augen halten von dem König der Könige, der bald wiederkommt. Und deswegen investiere mehr Zeit in diese ewigen Dinge als hier in die vergänglichen. Ganz klar, zu diesen vergänglichen Dingen hier gehört genügend, wo einfach nötig ist, um zu leben. Weil wir in einer gefallenen Welt leben, gehört da leider sehr viel Zeit dazu. Aber es gibt halt auch vieles, was nicht sein muss. Und es lohnt sich, in diese ewigen Dinge zu investieren, dass wir diesen Blick haben. Das ist was, was wirklich dann eine gute Rendite auch gibt. Amen.